was Vorarlberg bewegt. Vorarlberg Live.
Herzlich willkommen zu Vorarlberg Live. Ja, ich freue mich, heute Staatssekretärin Michaela Schmidt bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Als zuständige Staatssekretärin für Sport beginnen wir gleich mit etwas ganz Aktuellem. In wenigen Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Italien. Wie schätzen Sie Österreichs Chancen ein?
Ja, ich glaube, wir haben in Österreich schon 2025 wirklich ein sehr erfolgreiches Sportjahr hinter uns. Beim Schwimmen die Alexandrini-Schwestern die Medaille, aber auch die Qualifikation natürlich für die Fußballweltmeisterschaft. Der Finaleinzug der U17-Mannschaft, der nicht hoch genug einzuschätzen ist, und auch schon sehr positive Ergebnisse im Wintersport. Also ich bin davon überzeugt, dass sie das bei den Olympischen Spielen auch weiterhin so erfolgreich durchsetzen lässt.
Mit wie vielen Medaillen rechnen Sie oder hätten Sie gerne, sagen wir so?
Ich glaube, es ist nicht notwendig, dass man aus der Politik da den Druck noch auf die Spitzensportler und Sportlerinnen erhöht. Jeder, der bei Olympischen Spielen antritt, hat viele Opfer dafür gebracht, hat jahrelang dafür trainiert und hat das Ziel, eine Medaille zu machen. Ich glaube, mein Job ist es, dafür alle Daumen zu drücken und viel Erfolg zu wünschen.
Damit die Sportlerinnen und Sportler auch so weit kommen und sich für die Olympischen Winterspiele oder Olympische Sommerspiele auch qualifizieren können, braucht es gute Rahmenbedingungen. Wie sehen Sie die in Österreich? Sind die schon gut oder haben wir da irgendwo noch Aufholbedarf?
Also ich glaube, es sind zwei Aspekte. Ich glaube, das Erste, was wir als Politik unterstützen müssen auf allen Ebenen, ist die Breite. Also wir müssen dafür sorgen, dass Kinder und Jugendlichen einen Zugang zum Sport bekommen. Und zwar unabhängig davon, ob sie vielleicht aus einem Elternhaus kommen, wo viel Sport betrieben wird, oder ob sie, wo sie wohnen auch in Österreich, und ob die Eltern auch das Einkommen haben, dass sie sich Sportarten leisten können. Das ist unser Job, dass wir allen Kindern die Möglichkeit geben, zum Sport auch zu kommen. Das kann nur über Kindergärten, über Schulen gelingen. Das ist das Alter, wo sich entscheidet, komme ich mit Sport in Berührung, sehe ich die positiven Aspekte, auch die Sport und Bewegung für das Leben hat. Und wenn wir nicht auf alle Kinder hier zugehen können, dann, glaube ich, verlieren wir Talente, auch potenzielle Olympiasieger und Siegerinnen. Also das Erste ist, dass wir es schaffen müssen, die Kinder zum Sport zu bringen. Und dann braucht man natürlich die Rahmenbedingungen, dass für jene, die dann auch in den Spitzensport gehen, dass die optimalen Bedingungen haben. Und ich glaube, wir haben da in Österreich ein gutes System, wo mittlerweile wirklich drauf geschaut wird, dass das auch in einem jungen Alter schon passiert und dass das sozusagen ohne irgendwelche Brüche auch weitergeht. Was wir als Politik schaffen müssen und wo wir auch schon gute Ansätze haben, aber wo wir weiterarbeiten werden, ist, dass man auch Karrieremöglichkeiten hat, dass also auch eine berufliche Ausbildung möglich ist, ohne dass man den Sport vernachlässigt. Da ist es uns jetzt gelungen, zum Beispiel mit der ÖBB ein neues Modell zu erarbeiten. Es ist ja schon bisher möglich, dass Spitzensportlerinnen beim Bundesheer, bei der Polizei, in der Justiz arbeiten. Und das wird ab nächsten Jahr auch bei der ÖBB möglich sein. Da haben wir eine Ausbildungsschiene, die extra für Spitzensportler und Sportlerinnen geöffnet wird. Und das Schöne daran ist, dass das auch regional möglich sein wird, weil die ÖBB natürlich in allen Bundesländern diese Möglichkeiten zur Ausbildung hat. Das ist, glaube ich, was auch für die Bundesländer ganz wichtig ist.
Das heißt, Sie sehen ein bisschen Aufholbedarf noch bei der Vereinbarkeit zwischen Spitzensport und Beruf.
Genau, also ich glaube, man muss den Sportlerinnen, aber natürlich auch den Eltern von Kindern, die vielleicht in den Spitzensport drängen, immer die Möglichkeit geben, dass sie das auch mit ihrem beruflichen Weiterkommen vereinbaren können. Der Sport hat immer ein Risiko, dass man sich verletzt, dass man vielleicht aus anderen Gründen aus dem Sport ausscheidet. Und ich glaube, wir brauchen die Sicherheit, dass man dann nicht im Regen gelassen wird, dass man dann nicht auf einmal dasteht und nicht weiß, wie man weiter tun soll. Das ist eine der Voraussetzungen, dass sie die Sportler und Sportlerinnen wirklich auf ihren Sport konzentrieren können und sich um die berufliche Zukunft auch nicht sorgen sollen.
Wenn wir schon bei den Rahmenbedingungen sind, Stichwort auch Infrastruktur, da wünschen sich viele ein Nationalstadion. Wie sieht es damit aus?
Also wir haben bei der Sportinfrastruktur in vielen Bereichen Herausforderungen. Ich glaube, die größte Herausforderung bei der Sportinfrastruktur haben wir im Bereich der Schwimminfrastruktur. Aber auch was die Turnhallen betrifft, was die Sporthallen betrifft. Das Nationalstadion ist eine Infrastrukturmaßnahme, die ich nicht kleinreden will. Natürlich würden wir uns alle freuen, wenn die österreichische Nationalmannschaft in einem schönen Stadion auch spielen kann. Es ist aber ganz klar, dass das nur in einer multifunktionellen Art und Weise geschehen kann. Wir haben Ideen und wir werden das auch prüfen, wie so eine Umsetzung gelingen kann. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass das dann nicht nur ein Stadion für den Fußball ist, weil man muss schon sagen, das österreichische Nationalteam spielt ungefähr 5 Tage im Jahr in so einem Stadion. die Aufgabe ist schon, Konzepte auch zu liefern, was wir die restlichen 360 Tage mit dieser Infrastruktur machen könnten, insbesondere aufgrund auch der budgetären Kosten, die so ein Stadion natürlich brauchen würde.
Das heißt, irgendwann in Zukunft wird es vielleicht mal eins.
Wir prüfen die Konzepte, die Möglichkeiten und dann müssen wir natürlich auch über die budgetäre Situation reden. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir derzeit in allen Bereichen Herausforderungen haben, was das Budget betrifft. Aber ganz generell brauchen wir zuerst das Konzept und dann müssen wir uns um die Finanzierung kümmern.
Ich glaube, beim Budget sind Sie haben den Sportfördertopf 2025, der wurde um 10% reduziert. Gleichzeitig aber wurde versprochen, dass die Verbände 2027 wieder voll dotiert werden wie davor. Wie wollen Sie garantieren, dass der Sport diese Durststrecke jetzt bis 2027 übersteht?
Wir sind in engen Abstimmungen und in engen Gesprächen mit allen Beteiligten des Sports. Es wissen alle Bescheid, dass diese zweijährige Periode notwendig ist. Es gibt Gott sei Dank in vielen Bereichen auch noch Rücklagen. Da war es einfach wichtiger, die Sicherheit zu geben, dass nach diesen zwei Jahren die normalen Beträge wieder kommen, damit sie auch wissen, dass sich die Verbände auch darauf einstellen können und auch ihre Rücklagen dafür heranziehen werden. Wir haben natürlich auch überall geschaut, wo es Härtefälle gibt, dass wir die so gut wie möglich auch abfedern können. Es soll kein Verband wirklich existenzbedrohend hier in eine existenzbedrohende Situation kommen. Wir sind in engen Abstimmungen gewesen, das ist gut gelungen und deswegen bedanke mich da auch beim Sport, der sozusagen da wirklich in enger Zusammenarbeit es auch geschafft hat, hier Lösungen zu finden und gemeinsam finden wir, glaube ich, auch einen guten Weg, wenn man dann die budgetären Mitteln wieder da sind, dass wir die Konzepte dann auch haben, wo das Geld auch wieder eingesetzt wird.
Das heißt, ist das Geld dann aber ab 2027 wieder vorhanden?
Man muss da unterscheiden. Wir haben im Budget im Bund zwei Töpfe, wie wir den Sport fördern. Der eine Topf ist die besondere Sportförderung. Das ist das Geld, das eben direkt an die Verbände geht und wo sie zum Beispiel ihre Nationalteams auch daraus finanzieren. Das andere ist der allgemeine Budgettopf, wo wir Infrastruktur, Veranstaltungen und die tägliche Bewegungseinheit, aber auch gesellschaftlich notwendige Projekte im Sport fördern. Wir mussten in diese Sportförderung, in die besondere eingreifen, die eben den Verbänden zur Verfügung steht, weil aufgrund von Entscheidungen der vergangenen Bundesregierung hier auch schon viele Zusagen gemacht wurden. Diese Projekte aus der Vergangenheit laufen aber 25, 26 aus. Das heißt, selbst wenn sich die allgemeine Budgetsituation nicht entspannen würde, schaffen wir es dann über Umstrukturierungen, über Effizienzverbesserungen, über Entbürokratisierung, die Gelder, die für den organisierten Sport notwendig sind, auch wieder zur Verfügung zu stellen.
Jetzt heißt es oft, im Zweifel wird Geld lieber für Medaillen als für die Masse ausgegeben. Teilen Sie diese Kritik?
Ich teile grundsätzlich diese Unterscheidung nicht zwischen der Masse und dem Spitzensport. Ich glaube, wo wir uns alle gemeinsam darauf committen müssen, ist, dass wir bei den Kindern und Jugendlichen den größtmöglichen Anteil brauchen an Kindern, die potenziell Sport betreiben. Nicht jeder, der Sport macht, muss Spitzensportler oder Spitzensportlerin werden. Aber wenn wir Kindern mal gar nicht die Möglichkeit geben, mit Sport in Berührung zu kommen, dann verlieren wir potenzielle Talente, weil auch bei diesen Kindern können Olympiasieger und Siegerinnen dabei sein. Das heißt, ich sehe diese Trennung nicht, sondern ich glaube, das gemeinsame Ziel muss es sein, die Masse von Kindern und Jugendlichen zum Sport zu bringen und dann sozusagen werden daraus auch die zukünftigen Olympiasiegerinnen und Medaillensiegerinnen herauskommen.
Sie haben angedeutet, dass das Gießkannenprinzip bei den Subventionen ein Ende haben soll. Arbeiten Sie da an neuen Förderrichtlinien im Sport?
Ich glaube, es muss insgesamt in der Politik und gemeinsam mit allen Akteuren muss es das Ziel sein, dass wir im Optimalfall mit dem gleichen Geld eine bessere Leistung rausbekommen. Das ist eine Herausforderung, die alle Bereiche betrifft in der Bundesregierung und das ist natürlich auch die Herausforderung im Sport. Aber ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass wenn man genau hinschaut, wenn man genau schaut, wo gibt es auch Effizienzsteigerungen, wo gibt es Verbesserungen, dass das auch möglich ist. Und ich glaube, wir sind da sicher auf einem sehr guten Weg.
Wird es da neue Kriterien geben, welcher Verband wie viel Geld bekommt?
Da geht es jetzt vor allen Dingen nicht um die Verbandsförderung, da geht es eben um die Frage der Infrastruktur, der Veranstaltungen und so weiter. Also gerade bei der Infrastruktur ist es uns zum Beispiel wichtig, dass wir eine österreichweite Sportstätten-Datenbank jetzt auf den Weg bringen. Das heißt, wir haben dann erstmals den Überblick, wo in Österreich gibt es welche Sportinfrastruktur. Wir haben jetzt schon ein Projekt mit dem Bildungsministerium, wo in Zukunft die Öffnung der Turnsäle für die Vereine auch viel leichter möglich sein wird. Also es gibt Infrastruktur in Österreich, aber derzeit benutzen wir sie nicht, oft nicht sehr effizient. Und ich glaube, das muss das allererste sein, dass die Infrastruktur, die da ist, optimal genutzt wird. Und gleichzeitig gibt uns dann dieser Überblick auch die Möglichkeit zu sehen, wo sind denn blinde Flecken. Und da geht es in erster Linie wirklich um die Schwimminfrastruktur. Ich glaube, Schwimmen ist mehr als nur Sport. Da geht es auch wirklich um Sicherheitsfragen. Es ertrinken zu viele Menschen in Österreich, zu viele Kinder können nicht schwimmen. Und das liegt auch daran, dass die Infrastruktur in manchen Orten nicht ausreichend ist. Mhm. Und da werden wir dann sehen, wo sind diese Orte, wo sind die blinden Flecken. Und das ist, glaube ich, dann die Voraussetzung dafür, dass wir eben gezielt und effizient diese Infrastruktur auch zur Verfügung stellen können, sodass sie wirklich für alle Bewohnerinnen und Österreichs und Österreichs auch zugänglich ist.
Mhm. Kommen wir zu einem Ihrer Herzensprojekten, sage ich jetzt einmal, die tägliche Bewegungseinheit. Derzeit erreicht es ungefähr 15% der Schülerinnen und Schüler, Daumen mal Pi. Sie möchten insgesamt dann nochmal auf 100% kommen, aber Sie sagen auch, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, logisch. Was ist da realistisch? Wann kann man rechnen, dass man zumindest bei 50% ankommt?
Also wir sind gerade in intensiven Gesprächen mit vor allem in den Dachverbänden, die ja das Personal auch zur Verfügung stellen muss. Und wir brauchen auch eine Planungssicherheit für die Menschen. Wenn jemand beruflich sich in diese Richtung orientieren will und das in Zukunft machen will, dann braucht er die Sicherheit, dass er das nicht nur für ein Jahr machen kann oder für zwei Jahre, sondern dauerhaft. Das ist die Voraussetzung dafür. Das heißt, der erste Schritt ist, dass wir gerade in der Abklärung sind, wie schnell schaffen wir es, dieses Personal zu rekrutieren? Wie schnell können wir das steigern? Und dann, wenn wir diese Zahlen haben, wenn wir genau wissen, was ist da möglich, dann werden wir die Finanzierung dafür auch diskutieren. Da gibt es auch verschiedene Ideen. Das kann nicht ausschließlich aus dem Sport finanziert werden. Natürlich, das ist auch ein Projekt, wo das Bildungsministerium, wo das Gesundheitsministerium eingebunden sein muss. Aber es bringt nichts, zuerst über das Geld zu reden. Die Frage ist zuerst, wie schaffen wir, welche Zeitrahmen schaffen wir aus einer Ressourcenfrage? Und das haben wir in einer engen Abstimmung mit dem Bildungsministerium und vor allen Dingen natürlich mit dem organisierten Sport.
Sie haben schon kurz anklingen lassen, bei der Bewegungseinheit, bei der täglichen Bewegungseinheit werden Coaches eingesetzt. Da wurden bis jetzt um die 3000 ausgebildet. Wie stellen Sie da sicher, dass es nicht doch nur eine erneute Betreuungsstunde ist sozusagen, sondern dass da in dieser täglichen Bewegungseinheit auch wirklich Lust auf Bewegung bei den Kindern entsteht?
Das Wichtigste ist, dass diese Personen aus dem Sport kommen. Ganz oft kommen sie aus Vereinen. Wir haben jetzt auch in der täglichen Bewegungseinheit extra auch einen Zugang für die Vereine selbst ermöglicht, dass zum Beispiel der Segelverband oder der Karateverein seine Trainer und Trainerinnen in die Schulen schicken kann. Das ermöglicht auch unser zweites Ziel, dass wir nämlich wieder mehr Kinder in die Sportvereine bekommen. Das Ziel ist es wirklich, dass da Personen sind, die auf der einen Seite Lust und Motivation auf ihre spezifische Sportart machen, aber auf der anderen Seite auch gut ausgebildet sind, dass sie den Kindern Grundkompetenzen beibringen können. Weil wir wissen alle im Sport Dinge wie Springen, wie Laufen, wie Koordination, das lernt man am besten im Kinderalter. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Kompetenzen unabhängig von der Sportart in der täglichen Bewegungseinheit im Kindergarten und in den Volksschulen erlernt werden.
Jetzt gibt es kein Projekt ohne irgendwelche Kritik. Auch hier gibt es Kritiker, die meinen, man sollte lieber den Regelsportunterricht ausbauen und zum Beispiel Sportlehrer ausbilden und anstellen. Warum geht da jetzt diese Bewegungseinheit den Weg über externe Bewegungscoaches?
Wir haben tatsächlich jetzt schon einen Mangel an Turnlehrerinnen und Sportlehrerinnen. Das heißt, es ist jetzt schon schwierig, die derzeitige Anzahl überhaupt sicherzustellen. Das ist wie in vielen anderen Bereichen haben wir hier einen Fachkräftemangel. Und gleichzeitig haben wir in vielen Sportvereinen engagierte Trainer und Trainerinnen, die aber zeitlich durchaus noch in der Lage sind oder die sich freuen würden, wenn sie ein zweites Standbein haben. Mhm. Also ein zweites Ziel ist es natürlich, dass wir da wirklich Vollzeitarbeitsplätze im Sport schaffen, sodass die Personen vielleicht am Vormittag in die Schulen, in die Kindergärten gehen und dann am Nachmittag als Trainer und Trainerin in ihren Vereinen arbeiten. Ich glaube, es ist eine Win-Win-Situation für alle. Die Sportverbände und Vereine schaffen es, ihr Personal wirklich in ein Vollzeitarbeitsverhältnis zu bringen. Jene, die im Sport arbeiten wollen, schaffen ein gesichertes Anstellungsverhältnis zu haben und die Kinder und Jugendlichen kriegen Praxis, richtige Praxis, kriegen Zugang zu Vereinen und lernen auch verschiedene Sportarten kennen.
Wie läuft da die Zusammenarbeit zwischen den Coaches, die ja extern sind, und den Schulen genau ab?
Wir haben eine gemeinsame Koordinierungsstelle mit dem Bildungsministerium, ist ein gemeinsames Projekt, das aber aus dem Sportministerium finanziert wird. Und da gibt es eine eigene Koordinierungsstelle, die dafür sorgt, dass eben diese Kooperation auch funktioniert. Das funktioniert sehr, sehr gut. Wir haben natürlich überall immer noch Verbesserungsbedarf, aber da arbeiten wir gemeinsam dran und auch natürlich mit dem organisierten Sport, der eben schon diese Leistung auch gebracht hat und diese 3000 Personen ausgebildet hat und der sehr motiviert ist, auch weitere Personen auszubilden.
Kommen wir zu einem Fall, der in den vergangenen Wochen, aber sogar Monaten sehr durch die Medien ging. Und zwar bei dem ein ehemaliger Funktionär des SC Altach Kameras in der Damenumkleide installiert und die Mannschaft heimlich gefilmt haben soll. Sie haben sich dazu mehrfach schon öffentlich geäußert. Unter anderem haben Sie gesagt, wir brauchen offenbar deutlich mehr Prävention. Wie soll diese Prävention aussehen?
Ich glaube, zuerst uns muss das gemeinsame Ziel einen, dass wir für Kinder, für Jugendliche, aber natürlich auch für Frauen und Erwachsene einen sicheren Sport ermöglichen. Gerade wenn unser großes Ziel ist, dass wir mehr Kinder in die Sportvereine bringen wollen, dann muss ganz sichergestellt sein, dass sie dort auch einen sicheren Umfeld haben, wo sie sich wohlfühlen können. Das ist unser gemeinsames Ziel. Da arbeiten wir auch wirklich mit den Bundesländern gemeinsam dran, dass wir Prävention verbessern. Und wenn Fälle passieren, natürlich auch die Aufarbeitung dieser Fälle. Ja. Und es geht mir da auch nicht darum, dass man einen Einzelfall da jetzt heraushängt und sagt, da ist irgendwas schiefgelaufen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam lernen aus solchen Fällen, wo können wir in der Prävention noch etwas verbessern, was ist möglicherweise schiefgelaufen, es gibt in vielen Vereinen Schutzkonzepte, muss man da vielleicht nochmal nachschärfen. Das heißt, unser Ziel ist, aus diesem Fall zu lernen. Ich nehme wahr, dass der Verein sehr, sehr bemüht ist um die Aufarbeitung und unser Ziel ist es, daraus zu lernen, dass solche Fälle nicht mehr vorkommen.
Mhm. Sie haben außerdem sich für eine unabhängige, zentrale Integritätsinstanz für den österreichischen Sport ausgesprochen und haben da auch schon mit Ihren Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz und, glaube ich, aus Finnland sich ausgetauscht. Wie sieht es in diese Richtung aus? Gibt es da schon Bestrebungen?
Ja, das ist das große Projekt für das heurige Jahr. Es gibt eben in Finnland und in der Schweiz sehr positive Beispiele, die wir jetzt auch adaptieren werden, damit sie auch für die österreichische Situation passen. Wir sind da natürlich in enger Abstimmung auch mit dem organisierten Sport. Das Ziel ist es, hier einfach den Vereinen und den Verbänden auch eine Art Hilfestellung zu bieten, ihnen eine unabhängige Instanz auch anzubieten, wo sich Betroffene hinwenden können, wo auch objektiv und unabhängig ermittelt werden kann, wo auch die beschuldigten Rechte eingehalten werden können. Und das hat das Schweizer Beispiel gezeigt, dass das sehr, sehr gut angenommen wird und dass das auch für die Vereine und Verbände eine wirkliche Hilfestellung ist, wenn sie hier auf externe Institutionen auch zugreifen können.
Wie kann man sich da die Praxis oder wie kann man sich das in der Praxis vorstellen? Wie funktioniert das?
Also die Praxis ist, es ist ganz klar, wenn es natürlich Fälle sind, wie in Altach unter anderem, wo es strafrechtlich relevante Vorfälle gibt, dann ist es Aufgabe der Polizei und der Justiz, diese Vorfälle aufzuarbeiten. Aber wir brauchen eine Meldestelle, wo sich Betroffene, wo sich potenzielle Opfer hinwenden können und dann auch optimal betreut werden. Und sollte sich da in diesen Gesprächen Ansatzpunkte ergeben, dass da ein Verhalten gesetzt wird, das entweder physische oder psychische Gewalt beinhaltet, geht es darum, dann eben auch mit den Verbänden in Kontakt zu treten, mit den Betroffenen auch in Kontakt zu treten, herauszufinden, was das Problem ist und dann auch natürlich Konsequenzen ziehen zu können. Viele dieser Konsequenzen wären zum Beispiel sein, ein gewisses Coaching anzubieten oder Möglichkeiten des Mentorings und natürlich geht es in ganz gravierenden Fällen auch darum, wirklich, dass die Fälle dann an die Polizei, an die Staatsanwaltschaft weiterzuleiten.
Okay. In einem Gespräch mit meinem Kollegen Markus Krautberger haben Sie angekündigt, einen detaillierten Fragebogen an den Verein zu schicken. Jetzt hat der Verein kurz vor Weihnachten in einer Aussendung gesagt oder geschrieben, dass es noch keine direkte Kontaktaufnahme ihrerseits mit dem Verein gegeben hat. Gibt es diesen Fragenkatalog und haben Sie den an den Verein geschickt?
Er ist geschickt, er wurde beantwortet und ich werde natürlich mit dem Verein jetzt auch Kontakt aufnehmen und das auch durchbesprechen. Ich möchte wirklich betonen, es geht nicht darum, hier irgendeine Vorverurteilung zu machen oder dem Verein zu unterstellen, dass da falsche Handlungen gesetzt wurden, sondern es geht darum, gemeinsam aus diesem Fall zu lernen, damit man auch in anderen Vereinen, in anderen Verbänden aus diesen Fällen lernen kann und eventuell verbesserte Präventionskonzepte auch zur Anwendung kommen können.
Verraten Sie uns, was da drin steht?
Nein.
Lassen Sie uns noch auf einen weiteren Bereich weg vom Sport, auf einen Ihrer Tätigkeitsbereiche sind die Medien. Und die Medienförderung, die soll ja neu aufgestellt werden. Zitat, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, so das Motto. Konkret soll die Journalismusförderung von 80 Millionen auf 105 Millionen Euro angehoben werden. Reicht das?
Es ist die eine Frage sozusagen, ist der Umfang der Förderungen. Die andere Frage sind die Kriterien, die dahinter hängen. Unser großes Ziel ist es, dass wir Qualitätsjournalismus fördern und gleichzeitig natürlich die Meinungs- und Pressefreiheit auch vollständig aufrechterhalten. In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Das geht nur in enger Zusammenarbeit natürlich auch mit der Branche, mit den Betroffenen. Und diese Kriterien werden deswegen in den nächsten Jahren auch ausgearbeitet.
Mhm. Qualitätsjournalismus fördern, wer legt fest, was Qualität ist?
Das ist etwas, was wir eben gemeinsam in Gesprächen auch herausfinden müssen, wo wir Kriterien finden müssen, die einerseits Qualität klar definieren, aber andererseits eben natürlich die Presse- und Meinungsfreiheit weiterhin aufrecht und hochhalten.
Mhm. Wir wollen Sie auch in diesem Bereich verhindern, dass wieder die Gießkanne kommt und von oben auf alle. Jetzt hat man die Journalismusförderung erhöht. Bekommen einfach alle ein bisschen mehr. Wie möchte das verhindert werden?
Durch die Qualitätskriterien.
Durch diese Kriterien, okay. Genau. Wie gehen Sie dann mit auf 1 zum Beispiel um in solchen Sachen?
Wie gesagt, ich glaube, es geht jetzt nicht darum, sozusagen da im Vorfeld einzelne Medien zu bewerten, sondern es geht darum, unabhängig eben von einzelnen Medien, sich gemeinsam auf Kriterien zu einigen. Und dann müssen die einzelnen Medien belegen, dass sie diese Kriterien auch erfüllen.
Bis wann sollen diese Kriterien feststehen? Kann man da schon irgendwie Zeitrahmen sagen?
Es ist jetzt, glaube ich, unseriös, sozusagen das Ende dieses Prozesses zu verkünden, wann der sein wird. Ich kann sagen, wir sind mitten in dem Prozess und es wird sicher, es ist nicht ganz trivial, das ist ganz klar. Und wie gesagt, es ist auch ein sensibler Bereich, weil natürlich sichergestellt werden muss, dass die Politik solche Kriterien nicht benutzt, um Medien, die zwar Qualität liefern, aber vielleicht nicht gut über die eigene Partei oder Regierung schreiben, dann von diesen Fördertöpfen auszuschließen. Das heißt, das ist ein sehr sensibler Bereich, wo wir klarstellen müssen, einerseits die völlige Unabhängigkeit von der Politik und andererseits aber auch, dass eben die Qualitätskriterien mit der Branche gemeinsam auch erarbeitet werden müssen und dann umgesetzt werden müssen.
Mhm. Als zuständige Staatssekretärin für Wohnen sind Sie auch. Wie sehen Sie die Rufe nach einer Erhöhung der Grundsteuer?
Also ich glaube, vielleicht generell zum Thema Wohnen. Wir haben ein Grundproblem, dass Wohnen in Österreich zu teuer ist und besonders natürlich in den letzten Jahren schon von einem schon hohen Niveau ausgehend sich nochmal erhöht hat. Wir sind jetzt in Vorarlberg, ich persönlich komme aus Salzburg. Die Situation in Westösterreich, glaube ich, ist hier nochmal eine sehr viel dramatischere als in anderen Bundesländern. Ich glaube, wir haben sehr viele Maßnahmen jetzt getroffen, was die Mieten betrifft, dass diese Steigerungen der letzten Jahre der Vergangenheit angehören. Die Grundsteuer an sich ist natürlich eine Steuer, die jeder und jede in Österreich auch zahlen würde. Sie ist auf einem sehr niedrigen Niveau, ist seit 40 Jahren nicht angehoben worden. Aber ich persönlich habe da keine abgeschlossene Meinung dazu. Ich bin der Meinung, es ist eine Steuer, die vorwiegend Länder einheben und deswegen sollte die Entscheidung darüber, in welcher Höhe diese Steuer ist, auch bei den Bundesländern liegen.
Mhm. Eine Steuererhöhung würde wieder die Mieter treffen und eine Vier-Zimmer-Wohnung in Vorarlberg kostet schon so um die 1.600 bis 1.700 Euro Miete mittlerweile. Können die Mieten auch irgendwann wieder runtergehen? Sehen Sie da irgendwas?
Also ganz generell, die Grundsteuer ist mit Sicherheit der geringste Teil der Miete, das muss man schon festhalten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass Gemeinden sind diejenigen, die diese Steuer einheben und auch ausgeben können. Und ich glaube, es wäre schon eine Entscheidung der Gemeinde. Ich kann vielleicht mit meinen Einnahmen mehr Infrastruktur anbieten. Ich kann eine bessere Kindergartenbetreuung anbieten. Ich kann eine bessere Nahversorgung vielleicht auch anbieten. Und das sollte die Entscheidung der Gemeinde sein, ob ich lieber sozusagen die Grundsteuer höher habe und dafür mehr anbieten kann oder ob ich die Grundsteuer niedrig lasse und dafür vielleicht auch weniger Leistungen anbieten kann. Das ist die Wahlfreiheit, die Gemeinden in Österreich, glaube ich, gerne hätten. Aber das ist, wie gesagt, es ist Bundeskompetenz, aber ich finde, es sollte in der Kompetenz der Gemeinde liegen, diese Entscheidung auch zu treffen.
Letzte Frage noch. Wie können Bauträger animiert werden, mehr zu bauen? Und ist es dann nicht kontraproduktiv, dass gerade die FMA den privaten Bauträgern die Finanzierung erschwert?
Der leichteste und der beste Weg, wie Bauträger dazu animiert werden können, mehr zu bauen, ist, indem die Länder mehr öffentlichen Wohnbau in Auftrag geben. Und dafür sind die Länder alle angehalten, so viel wie möglich eben in den sozialen Wohnbau, in den öffentlichen Wohnbau auch zu investieren. Und das ist natürlich nichts, da gibt es auch nicht den einen Knopf, auf den ich drücken kann und übermorgen sind 10.000 neue Wohnungen entstanden. Das ist Knochenarbeit und da geht es auch darum, dass man sich als Politik, als die Bürgermeister, aber auch die Länder sich wirklich darum kümmern, welche Grundstücke habe ich, wie kann ich zu günstigen Grundstücken kommen. Und wenn diese Grundstücke gesichert sind, dann sollen sie eben auch vorrangig den öffentlichen Wohnbau zur Verfügung gestellt werden. Das würde nicht nur mehr Wohnraum schaffen, sondern es würde auch die etwas schwächelnde Baukonjunktur in Österreich wiederbeleben.
Sekretärin, vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio.
Dankeschön.
Das war's schon wieder mit Vorarlberg Live für diese Woche. Ich hoffe, Sie schalten nächste Woche wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.